zwischen Hamburg und Haiti.
Gold, Edelsteine und Zuckerrohr. Die Schätze von Minas Gerais. Eine Sendung von Karl-Ludolf Hübener.
Die Straße führt in unermüdlichen Biegungen und Wendungen, steigend und fallend, immer wieder durch Bergland. An manchen Stellen klimmt sie 1000 und sogar 1400 Meter hoch zu ragenden Gipfeln, und dann überblickt man ein Panorama, das in seiner Großartigkeit nur der Schweiz vergleichbar ist. Hügel an Hügel in erstarrten riesigen Wellen, ein anderer grüner, unendlicher Ozean aus Stein und Wald.
So staunte Stefan Zweig, als er durch Minas Gerais reiste, den Bundesstaat im Südosten Brasiliens, der fast so groß ist wie Frankreich. Der Schriftsteller hatte 1938 auf der Flucht vor den Nazis in Brasilien sein Exil gefunden. Kurz vor seinem Tod 1942 in Petropolis schrieb er ein Buch über das größte lateinamerikanische Land, Brasilien, ein Land der Zukunft. Von Cachaça, dem Grundstoff für das Kultgetränk Caipirinha, ist darin allerdings nicht die Rede. Dabei ist Minas Gerais eine Hochburg von Cachaça-Brennereien und Cachaça-Experten. Der Kneipier Josué ist ein solcher Experte.
Industriell hergestellter Cachaça ist von geringerer Qualität als ein in Handarbeit gebrannter Cachaça. Der ist von größter Güte.
Für einen klassischen Caipirinha ist ein kristallklarer und nicht zu alter Cachaça am besten geeignet. Darin sind sich die meisten Kenner einig. Die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro werden Besucher nicht nur in die Stadien locken, sondern auch in die unzähligen Bars. Das Kultgetränk? Natürlich Caipirinha, von Connoisseuren kurz und geschmeidig Caipi genannt. Hergestellt wird der Grundstoff vor allem im Bundesstaat Minas Gerais, insbesondere in der Umgebung von Ouro Preto. Nicht zufällig trug der Ort früher den Beinamen die reiche Stadt, was aber nicht unbedingt am Schnaps lag.
Minas Gerais ist ein Bergland, das von engen, aber auch weit ausladenden Tälern zerschnitten wird. Geprägt ist es vor allem vom Bergbau. Hier werden Eisen und Manganerz, Zinn und Zink, Gold und Edelsteine gefördert, Stahl und Aluminium hergestellt. Seit Kolonialzeiten ist es das größte Bergbauzentrum Brasiliens. Minas Gerais, was übersetzt allgemeine Minen heißt, ist eine der an Rohstoffen reichsten Regionen Brasiliens. Der Abbau hat vielerorts die Landschaft verändert. Wo früher dichte Wälder die Hänge hochgeklettert sind, liegen heute kahle Felsen.
Aber es gibt sie noch, die Mata Atlantica, auch in Minas Gerais. Der atlantische Regenwald zieht sich an der brasilianischen Küste entlang und reicht bis tief ins Landesinnere. Er ist sogar artenreicher als der Amazonas-Urwald. Ein grüner Dschungel mit hohen Farnen, schlanken Palmen, dichtem Unterholz, üppigen Bambusstauden und blütenübersäten Baumkronen.
Im Tal von Santa Rita ziehen sich Weiden und Felder die Hänge hinauf. Auf einem Feld schneidet ein älterer Mann mit der Machete Stängel um Stängel ab. Die grünen Zuckerrohrpflanzen stehen dicht an dicht. Das rechteckige Feld wird von eingezäunten Weiden begrenzt. Kühe und Schafe grasen sich langsam den Hang hinauf. Hemd und Hose des Zuckerrohrschneiders sind schwarz verklebt vom Zuckerrohrsaft. Ab und zu richtet er sich auf und streckt sich. Die Arbeit in gebückter Haltung ist knochenhart. Dann belädt er einen Esel mit Zuckerrohrbündeln.
Am gegenüberliegenden Hang steht ein Schuppen. Er ist nach allen Seiten hin offen. Ein dunkelhäutiger Mann mit nacktem Oberkörper stopft Zuckerrohrstängel in eine Presse. Die Hanglage nutzend ist unter dem Schuppen eine primitive Schnapsbrennerei eingerichtet. Über eine einfache Leitung gelangt der Zuckerrohrsaft von der Presse in ein offenes Becken. Eine gelbgrüne Lauge, bedeckt mit Schaumkronen, sammelt sich dort. Aus einem offenen Rohr tropft es. Pinga, auf Deutsch Tropfen. Pinga wird der Zuckerrohrschnaps auch im Volksmund genannt.
Benet, der Inhaber der Brennerei, nähert sich hoch zu Pferd. Er spricht mit dem Mann an der Presse. Außer mit Zuckerrohr und Cachaça verdient Benet seinen Unterhalt mit Viehwirtschaft und Maisanbau. Er klopft stolz auf blaue Plastikbottiche voller Nachschub für seine Kneipe.
In Sichtweite der Schnapsbrennerei liegt Santa Rita, ein langweiliges Nest, das sich Stadt nennt. Schmucklose Einfamilienhäuser und Obstbäume säumen die Hauptstraße. In einigen Vorgärten durchbrechen Farbtupfer das eintönige Straßen- und Häuserbild. Leuchtend rote, violette und orangefarbene Bougainvillea-Blüten.
In einer Nebenstraße taucht eine kleine Bar auf. Bar de Benet. An einigen Metalltischen hocken Nachbarn vor Gläsern, die gelegentlich nachgefüllt werden. Zwei Männer drücken einer korpulenten Frau wortlos leere Flaschen in die Hand. Sie geht auf den Hof. Dort stehen zwei große Holzfässer, mehr als mannshoch. Sie dreht einen Zapfhahn auf. Eine kristallklare Flüssigkeit ergießt sich in die Flaschen. Cachaça. Zuckerrohrschnaps, frisch vom Fass, klar wie Wasser.
Einer der Gäste schwört darauf, dass der frische, helle, klare Cachaça am besten schmeckt. Der brenne richtig in der Brust. Cachaças, die in Eichen- oder Zedernholz reifen, können einen süßlichen Geschmack annehmen. Sie schmecken dann nach Whisky oder gar Cognac.
Benet ist der Besitzer einer der rund 8000 Destillerien in Minas Gerais. Rund 90% davon sind Schwarzbrennereien. Unter ihnen gibt es schwarze Schafe, Ricardo, ein kleiner Schnapsbrenner aus der Nachbarschaft, zugibt. Normalerweise dauere die Fermentierung mehr als einen Tag.
Es gibt aber Leute, die dafür nur 9 Stunden brauchen oder auch nur 4. Die werfen eine Autobatterie in die Brühe und in 4 Stunden ist der Cachaça fertig.
Manchmal müsse man nur wenige Kilometer fahren, um auf den nächsten Alambic zu stoßen, sagen die Einheimischen. Alambic heißt der Kupferkessel, in dem der Schnaps destilliert wird. Aber auch komplette kleinere Brennereien werden so genannt.
Allen Bauernhöfen, den Versenders, ist ein kleines Zuckerrohrfeld angeschlossen, um Zucker und Cachaça für den Hausgebrauch herzustellen.
Erzählt der Historiker Olinta Rodriguez. Wird der Cachaça traditionell hergestellt, also natürlich fermentiert, in Kupferbrennblasen und ohne Zusatz von Chemikalien destilliert, darf der Zuckerrohrschnaps als Artesanau bezeichnet werden. Dieser Cachaça ist zumeist teurer, weil aufwendiger produziert. Der Industrieschnaps macht den größten Teil der brasilianischen Produktion aus und schafft fast 500.000 Arbeitsplätze. Allein 1/4 des Gesamtexports wird nach Deutschland verschifft. Deutschland ist der weltweit größte Cachaça-Importeur. Dank Caipi.
Auf den Stufen des Tiradentes-Denkmals in Ouro Preto, dem barocken Juwel, haben es sich Gruppen junger Leute bequem gemacht, mit Bierdosen und Flaschen in der Hand. Zwei junge blonde Frauen schwenken Gläser voll erfrischendem Caipirinha, gemixt in der Bar gegenüber. Zerstoßene Limettenstücke, vermischt mit Zucker, darüber klarer Cachaça und noch ein paar Eisstücke.
Sie haben keinen Blick für die Baukunst in Ouro Preto. Überragt wird die Stadt nämlich von vielen prachtvollen Gotteshäusern, die schon Stefan Zweig beeindruckt haben.
Sie bieten zuerst einen unwirklichen Eindruck, diese ragenden Kirchen, die frei und stolz ihre Schönheit in den Himmel heben, während unter ihnen etwas klein und ungewiss liegt, wie ein vergessener oder weggeworfener Überrest, diese wie vom Vogel Greif des Märchens hierher getragene Stadt.
Prunkvolle Herrenhäuser mit schmiedeeisernen Balkonen, weißen Fassaden, roten Ziegeldächern, in Stein gehauene Brunnen und Gassen mit runden, polierten Pflastersteinen bestimmen die Stadt, die umgeben ist von sanften Hügeln, aber auch hoch aufragenden, schroff abfallenden Bergketten.
Auf dem Kopfsteinpflaster klappert ein 2-rädriger Pferdewagen. Die abschüssige Straße führt zur Casa dos Contos. Früher wurde in dem imposanten kolonialen Gebäude Gold geschmolzen. Heute brodelt es dort verlockend in großen schwarzen Töpfen aus Speckstein.
Paulinho, der Koch, schwingt den Löffel. Er bereitet Feijão Tropeiro zu, die Nationalspeise der Brasilianer. Ursprünglich war es ein minderwertiges Gericht für die Sklaven, aus schwarzen Bohnen, Fleischresten und Fettbrocken gekocht. Heute wird es gern mal mit Zuckerrohrschnaps veredelt. Paulinho reichert sein Feijão Tropeiro zudem mit Maniokmehl, Eiern und Speck an. Das sei das typische Gericht der Bandeirantes gewesen. Für ihre langen Ritte brauchten sie haltbare Nahrung.
Die Bandeirantes waren ursprünglich Pferdebändiger. Aber dann wurde es zu ihrer Hauptbeschäftigung, Indianer einzufangen und zu versklaven. Als die portugiesische Krone allerdings demjenigen Prämien versprach, der Metalle aufspürte, ließen sie die Indianer eine Weile in Ruhe.
Auf ihren Streifzügen haben die Bandeirantes Anfang des 18. Jahrhunderts im Sand eines Flusses schwarze, eigenartig glänzende Körner entdeckt. Und unter der schwarzen Eisendioxidkruste schimmerte Gold. Die schwarzen Goldkörner und Klumpen gaben der Stadt ihren Namen, Ouro Preto, schwarzes Gold. Der Historiker Olinta Rodrigues.
Während des ganzen 18. Jahrhunderts, des goldenen Jahrhunderts Brasiliens, drehte sich alles um das Gold aus Minas Gerais.
Esel und Sklaven haben die goldenen Reichtümer zu den Schiffen in die Küstenstadt Paraty getragen. Umgekehrt wurden Nahrungsmittel, Wein aus Portugal und sogar Orgeln, darunter eine Arp-Schnittger-Orgel aus Hamburg, bis nach Ouro Preto geschleppt. Ouro Preto entwickelte sich dank der schwarzen Körner. Damals hieß sie noch Vila Rica, reiche Stadt. Die Bewohner, sofern sie nicht dunkle Hautfarbe hatten, gaben sich dem Luxus und dem Müßiggang hin. Schuften mussten nur die Sklaven.
Die afrikanischen Sklaven kamen aus Bahia. Sie mussten in den Steinbrüchen arbeiten. Bekanntlich rührten die Portugiesen selbst keinen Finger. Sie verwalteten nur. Handarbeit war nicht ihr Fall. Das führte dazu, dass die Sklaven die weiße Bevölkerung in Minas Gerais um das Dreifache übertrafen.
Mit den Sklaven aus Bahia kam auch der Cachaça ins gebirgige Minas Gerais. Das Zuckerrohr, das süße Gras, das bis zu 5 Meter hoch wächst, stammt ursprünglich wohl aus der Südsee. Alle Versuche, das süße Gras nach Europa zu verpflanzen, schlugen fehl. Das Klima spielte nicht mit.
Doch an der feuchtheißen Nordostküste Brasiliens und in Minas Gerais gedeiht das Rohr prächtig. Die Zuckersiedereien der portugiesischen Kolonialherren liefen bald auf Hochtouren. Zucker war damals ein Luxusgut in Europa. Marcelo Valverde ist Historiker.
Um das Zuckerrohr entfaltete sich eine wahre Pracht. Zucker finanzierte die portugiesische Krone mehr als ein Jahrhundert lang. Unser Zucker war wie Gold.
Zwischen 1532 und 1548, keiner weiß das so genau, wurde dann Cachaça erfunden. Darum ranken sich Legenden und Geschichten, wie diese.
Beim Sieden des Zuckerrohrsaftes bildete sich Schaum. Dieser wurde abgeschöpft und in Tröge für Vieh und Schweine geschüttet. In den Trögen fermentierte der Schaum und verwandelte sich in eine alkoholhaltige Brühe. Auch für die Sklaven fiel etwas ab. Der vermeintliche Abfall war als Mittel gegen Hunger und Erschöpfung gedacht. Es machte sie allerdings munter. Das sprach sich unter den Sklavenhaltern herum. Sie begannen bald damit, den Zuckerrohrsaft zu fermentieren und zu destillieren. Auch, wie einige Geschichtenerzähler meinen, um die Sklaven willenlos und betrunken zu machen.
In dieser Zeit war für die Schwarzen Cachaça ein besonders wichtiges Getränk. Sie mussten ja in einem kalten Klima schuften. Der Schnaps schützte sie. Sie stellten ihn schließlich selber her.
Auf die tückische Pinga bin ich reingefallen. Ich komme in den Laden, will einen Schnaps haben und knalle mir ein Glas rein. So komme ich ja nie wieder raus. Da haue ich mir eben noch einen rein. Dort falle ich dann auch um.
Bebo na tigela, bebo temperado com cravo e canela.
Cachaça ist eine brasilianische Erfindung. Rum, der alkoholische Verwandte, wird in anderen lateinamerikanischen Ländern, vornehmlich der Karibik, hergestellt. Der Unterschied: während Rum aus Melasse, dem honigartigen dunkelbraunen Zuckersirup, destilliert wird, der als Nebenprodukt in der Zuckerproduktion anfällt, wird Cachaça aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft gewonnen.
In den oberen Schichten habe Cachaça lange Zeit als Getränk der Armen und Schwarzen gegolten, erzählt Olinta Rodriguez.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts, und das ist dokumentiert, trank man stets importierten Wein aus dem portugiesischen Oporto. Dem Cachaça hing weiter der Ruf eines volkstümlichen Getränkes an, eines Getränks der ärmeren Schichten, auch wenn die Oberschicht bereits gemäßigt Cachaça konsumierte.
Ich war Beraterin der Frau des Gouverneurs von Minas Gerais. Und ich erinnere mich, dass bei den Banketten im Regierungspalast unter dem Tisch immer ein Fläschchen Cachaça herumgereicht worden ist.
Dass Cachaça auch in den Regalen der besten Geschäfte steht, ist relativ neu. So etwa seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Denn bis in die 40er Jahre erlaubte das Gesetz sogar, Cachaça-Trinker einzusperren.
Nördlich von Ouro Preto erstreckt sich ein breites, ausladendes Tal, das außer Gold und Zuckerrohr noch weitere Schätze zu bieten hat. Nur wenige Meter vom Straßenrand entfernt tut sich eine Grube auf. Dort wird heute noch nach Edelsteinen gesucht, nach Topasen. Der Topas strahlt in verschiedenen Farben: gelb, rot, violett, weiß, orange. Doch am begehrtesten ist der goldbraune, der Imperial-Topas. Er kommt nur in der Umgebung von Ouro Preto vor.
Gerardo Januario Gonzaga, ein stämmiger Mann, schaut kurz auf und hackt dann weiter. Er sucht Quarzkristalle. Darin verbirgt sich der Imperial-Topaz. Ein Gramm kann bis zu $1,000 einbringen. Dann gehe die Post ab, erzählt Gerardo und strahlt. $1,000 für ein Gramm? Und erst 100 Gramm, man stelle sich das mal vor. Er werde dann alles Bier der Welt austrinken, einen ganzen Lastwagen voll. Und natürlich Cachaça.
Die Erde von Minas Gerais ist so eisenhaltig, dass feiner roter Laterit-Sand Straßen und Wege überzieht und Flüsse rot-braun färbt. Als Kontrast breitet sich daneben eine tiefgrüne, hügelige Landschaft aus, unterbrochen von hellgrünen Flächen, auf denen Vieh weidet. Wieder steigt weißer Qualm auf. In einer Talsenke eine Destille.
São João del Rei, 5 Busstunden von Ouro Preto entfernt, ist eine Stadt mit reicher kolonialer Vergangenheit. 2 alte Steinbrücken überspannen ein Flüsschen, das die Stadt teilt. Stattliche Patrizierhäuser säumen die Uferstraße. Die Kirche São Francisco de Assis wurde im 18. Jahrhundert vom berühmtesten Barockkünstler Brasiliens, Alejandrinho, entworfen. Die Kirchtürme sind elegant in die Fassade integriert. Doch die koloniale Architektur wird zunehmend von eintönigen Häusern und hässlichen Betonbauten verdrängt.
Eine Kneipe an einer belebten Straße in São João del Rei. Es ist Feierabend. Alle Tische sind besetzt. Der Fernseher läuft. An der Theke lehnen einige ältere Männer. Vor ihnen stehen kleine, dickwandige Gläser, mal mit einer hellen, mal mit einer gold- oder gelbbraunen Flüssigkeit gefüllt. Gelegentlich heißt es kurz und bündig: Me da uma, gib mir einen. Und dann wird Uma Pura serviert, Cachaça pur. An einem Tisch, umringt von Bekannten und Freunden, sitzt Nando Chaves, 46 Jahre alt, ein Mann mit schwarzem Haar und grellrotem T-Shirt.
"1980 habe ich angefangen, meinem Vater zu helfen. Oder besser gesagt, mein Vater half mir. Mein monatliches Taschengeld sollte ich in Form von Cachaça erhalten. Verkauf den Schnaps und das Geld gehört dir, sagte er mir. 1985 half ich dann bereits in den Ferien in einer Brennerei.
Der junge Nando machte sich auf den Weg, von Kneipe zu Kneipe. Er sammelte Erfahrung bei Wirten und Gästen. Geübte Zecher können stundenlang über geschmackliche Nuancen fachsimpeln und natürlich darüber, welcher Cachaça am besten ist.
Das kann Nando inzwischen auch. Nando hat dazu beigetragen, dass sich der Ruf des eigenen Cachaça weiter verbreitet hat. Sein Vater ist Besitzer einer uralten Cachaça-Destillerie, dem Ingenio Boa Vista.
Nando bestellt eine Flasche. Auf dem Etikett steht Secolo de Soite, 18. Jahrhundert. Diesen Cachaça produziert Ingenio Boa Vista seit dieser Zeit. Zitat aus dem Hausprospekt.
Wer den Cachaça Secolo de Soite trinkt, kostet auch brasilianische Geschichte.
Vor der geschichtsträchtigen Kostprobe steht eine kurze Reise mit der Eisenbahn. Alt auf neu herausgeputzt, Typ Union Pacific. Nach einer halben Stunde fährt sie in den Bahnhof von Tiradentes ein. Tiradentes, wie auch Ouro Preto, waren Schauplätze des ersten brasilianischen Unabhängigkeitskampfes. Einer ihrer Anführer war der legendäre Tiradentes, übersetzt der Zahnzieher. Er war eigentlich Fähnrich eines Dragonerregiments. Aber nebenher verschrieb er Arzneimittel, heilte Wunden und zog Zähne. Für die Patienten eine schmerzvolle Angelegenheit.
Es wurden große Eisenzangen mit Holzenden benutzt, die so lange gedreht wurden, bis der Zahn herausgezogen war. Im Allgemeinen wurden Pflanzenextrakte als Narkose benutzt. Und natürlich Cachaça. Dem Patienten wurde so lange Cachaça eingeschenkt, bis er betäubt war.
Die Unabhängigkeitsbewegung scheiterte, was sicher nicht am Cachaça lag. Tiradentes wurde hingerichtet und gevierteilt. Für die Brasilianer ist er ein Nationalheld. Sein Name blieb mit der Geschichte des Cachaça verbunden. Sein Bruder Domingos brannte nämlich Schnaps aus Zuckerrohr. Er lieferte Tiradentes auch sein Betäubungsmittel.
Die ältesten Dokumente, die wir besitzen, reichen bis ins Jahr 1755 zurück.
Maria Aparecida Chaves, kurz Sida genannt, ist Historikerin und Schriftstellerin. Ihr Mann, Eigentümer des Ingenio Boa Vista, der ältesten Cachaça-Destillerie in Brasilien. Der Name von Tiradentes Bruder Domingos steht am Anfang der Destilleriegeschichte.
Das Anwesen ist immer im Familienbesitz geblieben, im Besitz der Familie Xavier.
Und das seit 7 Generationen, unterstreicht die 75-jährige Sida. Ihre traditionsreiche Brennerei steht in Coronel Xavier Chaves, einem kleinen Ort in der Nähe von Tiradentes. Sie liegt verborgen in einer Talsenke, umgeben von Bäumen, Sträuchern und vielen Blumen. Ein 6 Meter hohes Wasserrad treibt die Zuckerrohrpresse an. Direkt angrenzend an den geduckten Bau aus Backsteinen und Ziegeldach dehnen sich Zuckerrohrfelder aus.
Es ist derselbe traditionelle Produktionsprozess wie vor 250 Jahren. 7 Generationen haben mit demselben Rezept produziert. Vom Pflanzen und Schneiden des Zuckerrohrs, dem Auspressen, der Fermentation und Destillation bis hin zur Lagerung. Das ist immer auf dieselbe Art und Weise geschehen.
Erzählt Nando. Wie schon am Vorabend ist er lässig mit rotem T-Shirt und Jeans gekleidet, während Sida, seine Mutter, ein elegantes dunkles Kostüm trägt.
Optimal für die Ernte ist die Zeit von Juli bis Oktober. Die Zuckerrohrstängel werden mit der Machete direkt über dem Boden abgeschnitten und die Blätter entfernt. Spätestens 8 Stunden nach der Ernte müssen die Stängel ausgepresst werden. Die Destillerie Ingenio Boa Vista produziert nur den traditionellen weißen Zuckerrohrschnaps. Viele Brennereien lassen ihren Cachaça inzwischen in Fässern altern, aus einheimischen Hölzern, damit die eigene Note nicht verloren geht. Was im Falle von Barrique-Fässern aus Eiche, die aus Europa importiert werden, nicht der Fall ist. Cachaça besserer Qualität wird nicht in Eichenfässern gelagert.
É uma nova, uma de 7 anos e uma do ano passado.
In der kleinen Bar der Destillerie entkorkt Josué, ein anderer Sohn Sidas, eine Flasche. 7 Jahre alt ist der Tropfen. Sida hält das Glas wie bei einer Weinprobe, prüft das Bouquet und nimmt ausnahmsweise einen kleinen Schluck. Übermäßiger Alkoholgenuss sei nun mal gesundheitsschädigend, sagt sie. Und dann stimmt sie ein populäres Karnevalslied an. Josué und ein Gast fallen in den Gesang ein. Thema, wie sollte es anders sein? Der unverwüstliche Hit der Karnevalszeit, Cachaça.
Pode me faltar manteiga, mas isso não faz falta, não.
Etwa 20.000 Liter Secolo de Soite produzierte Engenho Boa Vista jährlich. Eine verschwindend geringe Menge, wenn man sich vor Augen führt, dass Brasilien jährlich insgesamt 1,3 Milliarden Liter Cachaça herstellt.
Unsere Philosophie ist, wir stellen Cachaça her, um ihn zu trinken. Was übrig bleibt, verkaufen wir.
Nando will auf keinen Fall mehr produzieren, obwohl er den weithin geschätzten Tropfen im großen Stil vermarkten könnte. Auch die bevorstehenden Olympischen Spiele und die durstigen Zuschauer können ihn nicht umstimmen.
Wenn ich diesen Vorschlag annehmen würde, bliebe ich an Chemikalien hängen, an Konservierungsmitteln, an Katalysatoren.
Sidas Familie wohnt in einem zweistöckigen Bau mit kolonialem Flair, von Bäumen und Pflanzen umgeben. Fast alle Möbel, Vasen, Teller und Spitzendecken stammen aus vergangenen Jahrhunderten. Auf einem Tisch liegt aufgeschlagen ein Buch. Cachaça, ein brasilianisches Getränk. Hunderte verschiedener Marken und Etiketten, historische und neue, sind abgebildet. Für ein Getränk, das unzählige Namen erhalten hat. Von das Böse und Strychnin bis hin zu Mantel der Armen, Tröster und Wasser, das der Vogel nicht trinkt. Die Markennamen reichen von Faultier bis Krokodil, von Pelé und Playboy bis Wollust. Das Verführerische im Cachaça ist immer wieder thematisiert worden. Auf einem Etikett bietet Eva Adam statt eines Apfels ein Glas Schnaps an.
Nando schätzt vor allem alte Tropfen.
Der älteste Cachaça bietet das, was man ein Bouquet nennt. Der Unterschied zwischen einem Cachaça von 2, 5, 8 oder auch 10 Jahren Alter lässt sich sehr gut und in Abstufungen herausschmecken, sofern man einen guten Gaumen hat und sich mit dem Getränk auskennt.
Im Jahr 2000, zum 500. Jahrestag der sogenannten Entdeckung Brasiliens, ließ der damalige Präsident Fernando Henrique Cardoso keineswegs den sonst bei Staatsempfängen üblichen Champagner auftischen, sondern:
Ich stoße mit dem authentischsten Getränk Brasiliens an, mit Cachaça.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Gold, Edelsteine und Zuckerrohr. Die Schätze von Minas Gerais. Eine Sendung von Karl Ludolf Hübener. Es sprachen Julia Nachtmann, Christian Onschuh, Peter Weiß, Christian Rudolf und andere. Technik Philipp Kettenmann und Simon Janssen. Regie Hanna Brünjes. Redaktion Wolfgang Heinemann. Und am kommenden Donnerstag berichtet das NDR Fernsehen in der Reihe Länder, Menschen, Abenteuer von 20.15 Uhr an über den Nachtexpress nach Surabaya und ab 21 Uhr über das traumhafte Taiwan. Musik